Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Advance Football, das sind unter anderem der Sakko, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo Sakko.
Servus.
Und ich, der Joscha, der auf der anderen Seite sitzt. Wir sind beide Geschäftsführer und Gründer von der Advance Football GmbH, die wir gegründet haben mit dem Ziel, den Kinder- und Jugendfußball besser zu machen. Das machen wir mittlerweile seit 7 Jahren mit knapp 20.000 Leuten bei uns auf der Videoplattform. Die ist nämlich kostenlos für Fußballvereine. Wenn ihr da also Lust drauf habt und noch nicht registriert seid, rennt zu eurem Jugendleiter oder renn du zu deinem Jugendleiter, wenn du das hörst und sagst, schau mal, das ist kostenlos. Außerdem haben wir darum herum ganz viele andere Geschichten, wie zum Beispiel diesen Podcast. Wir haben einen Blog, der sich um den Kinder- und Jugendfußball kümmert. Wir haben einen Shop, wo man sich coole Sachen holen kann. Es ist für jeden was dabei und natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen sind wir vertreten.
Ja, da fällt mir ein zum Thema Videoplattform. Wir haben vor einer Stunde eine E-Mail bekommen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, von Martin, einem Jugendleiter aus einem Verein und Trainer der E1. Der da schreibt, seit circa einem Jahr nutzen wir euer Angebot als Verein für die Trainerweiterbildung und als tägliche Unterstützung für unser Jugendtraining. Das Feedback, das ich als Jugendleiter aus unserem Trainerstamm zu eurer Plattform bekomme, ist überragend. Egal, ob es Trainer der C- oder der G-Jugend sind. Danke. Und dann war seine Anfrage quasi, 7 neue Coaches Zugänge zur Videoplattform zu geben, denn auch das ist immer ganz interessant. Wenn man jetzt mal 20 Trainer anmeldet bei sich aus dem Verein und so wie es eben ist im Breitensport, man hat eine gewisse Fluktuation, da kann man neue problemlos und kostenlos mit dazu nehmen.
Cool, sehr schön. Danke Martin für die Nachricht. Sakko, bevor wir inhaltlich einsteigen, falls es bei mir im Hintergrund ein bisschen lauter wird, ich bin nicht in unserem High-End 1 Million Euro teuren Podcast-Studio heute, sondern ich bin unterwegs. Entsprechend kann sein, dass die Qualität nicht ganz den Ansprüchen entspricht, die sie sonst hat. Lass uns mal direkt reinstarten mit unserem Thema. Und zwar geht es, ihr habt es im Titel schon gesehen, um den Buchstaben B. Und was liegt da näher als B wie Bolzplatz oder B wie Bolzer, wie man wahrscheinlich in manchen Regionen in Deutschland auch sagt. Was hat es damit auf sich erstmal, wenn du jetzt das erste Mal diesen Podcast hörst? Also wir gehen quasi das Alphabet von A bis Z einmal durch mit verschiedenen Begriffen. Geklaut habe ich die Idee aus einem sehr erfolgreichen Zeitverbrechen-Podcast. Ich grüße doch mal die Kollegen.
Das wird's grüßen, wahnsinnig.
Und die erste Runde sozusagen haben wir mit dem A begonnen, logischerweise. A wie Aufwärmen. Ich verlinke die Folge mal, kann man sich auch anhören. Ist eine der meistgehörten Folgen in den letzten Wochen und Monaten. Scheinbar haben wir da einen Nerv getroffen. Mal schauen, ob es mit dem Bolzplatz genauso weitergeht. Über was wollen wir heute kurz und knapp sprechen? Ich habe es dir schon geschrieben gehabt, Sakko. Mir geht es vor allem um diesen Mythos, den der Bolzplatz irgendwie umhertreibt. Und ich habe es bei uns in unserer Dokumentation, habe ich es mal so formuliert, eine Sau, die immer wieder durchs Dorf getrieben wird und für alles herhalten muss. Und wir sprechen heute eben dran, einmal, was stört uns an dieser Begrifflichkeit und warum man das nicht so inflationär nutzen sollte und vor allem, welche Ableitung man machen kann aus dem früheren Bolzplatz und welche vor allem nicht fürs Training, weil das einfach ein sehr, sehr krasser Unterschied ist. Wenn man die populistischen Diskussionen, vor allem irgendwie, wenn es mal im Fernsehen um Kinder- und Jugendfußball geht, dann geht es immer ganz schnell um den Bolzplatz und wie wir früher auf der Straße gespielt haben. Und dass das heute nicht mehr so ist, und da würde ich gerne heute mit dir sprechen, Sakko. Was assoziierst du denn mit dem Thema Bolzplatz?
Das ist jetzt eine sehr große Frage zum Einstieg. Also spontan fällt mir, glaube ich, die Diskussion ein, die wir häufig mit Vereinsvertretern führen, also entweder den Verantwortlichen oder auch den Trainerinnen und Trainern, die sagen, also die Kinder gehen nicht mehr raus. Und das ist ja auch so eine Einstiegsfrage, das hatte ich in einer der letzten Podcast-Folgen ja auch irgendwie nochmal erwähnt, dieses, wer ist der Meinung, dass dadurch, dass die Kinder weniger auf den Bolzplatz gehen, wir mehr an den Basics arbeiten müssen. Das war so ein bisschen unser Einstieg zum Thema Techniktraining, auch im Vortrag, der auch auf der Videoplattform zur Verfügung steht, den wir beim VfL Wolfsburg erhalten haben.
Verlinke ich auch in die Shownotes.
Perfekt. Genau, und daher kam so ein bisschen der Gedanke, weil alle zustimmen, also 99 von 100 Trainerinnen und Trainern stimmen dieser Aussage zu, dass wir bessere Kicker hätten, wenn die Kids wieder mehr auf dem Bolzplatz spielen würden. So, jetzt stehen wir da und alle beklagen sich darüber, dass es nicht mehr so ist, also dass die Kinder eben nicht mehr rausgehen, und das war's. Also wir hören beim Beklagen einfach auf. Das ist ja eher das, was jetzt mich stört, zu sagen, du kannst dich nicht einfach hinstellen und dich darüber beschweren, sondern man muss sich ja jetzt fragen, warum ist das denn so? Und neben mehr Schulzeiten, die die Kinder haben, und aber auch diesem teilweise Unsicherheitsgefühl auf den Eltern, also lasse ich mein Kind wirklich noch alleine in Richtung Bolzplatz oder Sportplatz, die oft genug außerhalb des Stadtkerns oder des Dorfkerns liegen, lasse ich die dann noch alleine hin oder eben nicht? Habe ich da ein ungutes Gefühl und vermittle ich das dann auch vielleicht unbewusst meinem Kind, so dass der Bewegungsradius dorthin eingeschränkt wird, und dann ist es mehr dieses, wenn es gut läuft, noch auf der Straße spielen mit den Nachbarn vorm eigenen Haus. Ja, aber wir haben da ja, und da gibt es ja genug Untersuchungen, auch die Bewegungsstudie vom KIT in Karlsruhe, die ja belegen, dass wir immer weniger Bewegungszeit für die Kinder haben, was so das freie Sporttreiben angeht. Bedeutet, in meinen Augen, liegt die Verantwortung dafür ein Stück weit bei den Vereinen, in denen diese Kinder jetzt vermehrt organisiert Sport treiben. Und ich würde das als Trainer für mich immer nutzen, weil die beste Möglichkeit, die Kinder besser auszubilden, ist, ihre Bewegungszeit zu erhöhen. Und weil ich jetzt selber im Ehrenamt nicht die Möglichkeit habe, viermal die Woche Training anzubieten und am Wochenende Spiele und Wettkämpfe zu bestreiten, wäre die Lösung eben zu sagen, okay, wie bekomme ich es hin als Trainer einer F-Jugend oder E-Jugend, dass diese Kinder vielleicht mehr sich bewegen in ihrer Freizeit, als sie es bisher tun. Und ich würde denen den Bolzplatz vorstellen. Also vielleicht muss man das Kindern heutzutage einfach mehr zeigen als früher, weil die Alternativen viel größer sind, also viel in einer viel größeren Anzahl vorhanden, was ich sonst noch machen kann. Bedeutet, ich kann nicht immer voraussetzen, nur weil ich früher mit meinen Kumpels auf den Bolzplatz gegangen bin, weil es die einzige Freizeitbeschäftigung war, die es gab, dass es Kinder heutzutage genauso sehen oder auch deren Eltern genauso sehen. Bedeutet, ich würde mir es dann mit meiner Mannschaft zum Auftrag machen, ich begleite die Kids auf dem Bolzplatz. Das bedeutet, einmal zu zeigen, wie kommen wir hier zum Sportangebot? Es ist bei mir auf dem Vereinsgelände, gibt es einen freien Sportplatz, was ist, wenn hier abgeschlossen ist? Können wir betreute Zeiten organisieren als Verein, wo jemand das Tor aufmacht, damit Kinder überhaupt bolzen können? Und dann aber auch, und das ist der zweite Teil des Vorstellens des Bolzplatzes, ist ja, diese Bolzplatzspiele, die wir kennen. Bei uns, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ich glaube, du kannst mit dem Begriff nicht so viel anfangen, hieß es ja Berliner Mauer. Also ein Kontakt, du musst eine bestimmte Fläche treffen am Fangzaun oder sowas, und dann ist der nächste dran, dann geht's reihum, und wenn man vorbeischießt, ist man raus. Oder Lupf, Ball aus der, und da gibt's ja tausend Begrifflichkeiten, also wenn man nicht, jemand muss mir den Ball zuspielen hoch und ich muss den Volley ins Tor schießen, dann wird dem Torwart ein Punkt abgezogen, mit dem Kopf bei zwei und so weiter. Kennt wahrscheinlich jeder, der den Podcast hört. Aber auch so Mini-WM, also was so Kids eben spielen, dass man denen diese Spiele vielleicht auch im Training mal zeigt. Also dass ich mir bewusst Zeit nehme, um Spiele vorzustellen, die Kids selbst organisiert in ihrer Freizeit überhaupt spielen können. Und erst wenn ich diese Angebote schaffe, von das könnten wir machen als Kinder und da könnt ihr es machen zu diesen Zeiten. Ich glaube, erst dann würde ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr überhaupt zu Bolzplatzaktivitäten wiederkommt.
Da gehe ich tatsächlich nicht ganz mit, ehrlich gesagt. Also ich sehe nicht unsere Aufgabe, also ich sehe unsere Aufgabe als Trainer, ich habe es mit meinem Bruder davon gehabt, der jetzt ja witzigerweise auch irgendwie einsteigt als Co-Trainer, unfreiwilligermaßen. Und er gefragt hat, warum startet ihr, weil ich habe ihm quasi ein exaktes Briefing gegeben, was er machen soll die ersten 8 Monate. Der macht auch nichts anderes, weil er faul und clever ist. Und er fragt, warum wir immer mit Chaosball starten. Müssen die nicht vielleicht erstmal ein paar Runden laufen mit dem Ball und so? Da haben wir gesagt, nee, die Aufgabe von dir als Trainer mit dieser F-Jugend, Dorf-F-Jugend, ist ja nicht, dass du die zu Bundesligaspielern ausbildest oder irgendeinen Drill machst, sondern du musst die so motivieren, dass die, wenn die jetzt heimradeln, und das tun sie da eben noch teilweise, dass die dann nochmal einen Ball nehmen und nochmal Lust haben, ein bisschen was mit dem Fußball zu machen. Da gehe ich auf jeden Fall bei dir mit. Ich glaube aber, dass dieser Trieb, quasi zu spielen, draußen zu spielen, dass der automatisch gegeben ist bei Kindern. Das Einzige, was sie limitiert, ist, wenn dann die Infrastruktur, also dass es halt kein Käfig irgendwo gibt oder dass es keine Rasenfläche oder keine Holztore irgendwo gibt, die rumstehen, dann hilft es aber auch nicht, glaube ich, wenn ich als Trainer da sage, schaut mal, so und so könntet ihr das machen. Und das Zweite, was die Kinder limitiert, sind ja die Eltern beziehungsweise das soziale Umfeld drumherum, dass es halt niemanden gibt, der mit ihnen spielt, weil sie halt irgendwie zu isoliert spielen oder die Eltern das nicht erlauben. Aber ich sehe nicht, dass wir als Trainer quasi ein Angebot schaffen müssen, nochmal separat zum Training mit, schau mal, wir laufen jetzt zusammen zu diesem Bolzplatz und ich zeige euch mal ein paar Spiele. Also ich glaube, das kennen die ja schon auch größtenteils dann von der Schule oder vom Kindergarten. Da sozialisieren die sich mit solchen Aktivitäten ja schon selber.
Aber bin ich nicht derjenige, der die beste Verhandlungsposition und Überzeugungskraft den Kindern gegenüber hat?
Ich bin ja eh schon. Du musst die Kinder doch nicht überzeugen.
Ja, du verallgemeinerst jetzt sehr stark, dass alle das super gerne tun. Also, das setzt ja voraus, dass alle Kinder extrem positive Emotionen irgendwie dieser Bewegung gegenüber haben, was ja nicht
am Kind, bei jedem kind, der nicht Fall ist. Wenn ich auf dem Bolzplatz möchte, das muss doch nicht auf dem Bolzplatz. Das ist doch nicht meine Aufgabe, ein Kind zu überreden, dass es in seiner Freizeit Fußball spielt. Also zu überreden, dass es Fußball spielt mit seinen Kumpels. Wenn das halt lieber Fahrrad fährt, dann soll es halt lieber Fahrrad fahren.
Ja, von überreden war ja auch nie die Rede von meiner Seite, sondern ich muss den ja aber erstmal, also wenn das Kind nicht weiß, dass es ein Fahrrad gibt, dann wird es auch nicht Fahrrad fahren gehen.
Und aber ein Kind weiß, dass es einen Fußball gibt und dass es drei Freunde hat und wenn die Lust haben, Fußball zu spielen, dann spielen sie Fußball. Also
genau das und genau dieses, es gibt die Möglichkeit, sich außerhalb der Trainingszeiten mit Fußball zu beschäftigen. Und guck mal, das sind Möglichkeiten, wo ich mir sicher bin, dass es euch Bock macht. Diese Angebote würde ich immer und sehr bewusst schaffen. Also ich würde nicht darauf vertrauen, dass das schon irgendwie wird. Und dann haben wir doch die Situation, die wir heute haben, nämlich, dass sie es nicht mehr tun. Und ich würde schon im Rahmen meiner Möglichkeiten, ohne ein zusätzliches Training anzubieten, weil ich habe das Gefühl, du hast es so verstanden, dass ich jetzt nochmal einmal die Woche zusätzlich was mit denen macht, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, denen überhaupt zu zeigen, wie sie dazu kommen, das zu tun. Also, wo steht denn das Fahrrad und wie funktioniert das Fahrrad? Und das ist eine Aufgabe, die Eltern haben, und beim Thema Fußball sehe ich eine große Möglichkeit, eine Chance für mich als die Autoritätsperson im Fußball selbst, den Kids diese Idee von Freizeitaktivität näher bringen zu können oder überhaupt sie erstmalig damit auseinanderzusetzen. Dass da du die 3, 4 Kids irgendwie und deine Neffen im Kopf hast, die sich einen Ball schnappen und rausrennen, weil ihre ganze Familie irgendwie am Fußball hängt und jetzt der nette Onkel auch noch da als Trainer aktiv ist. Also die haben natürlich eine große Nähe zu diesem Sport, aber du kannst ja das nicht über alle Kids und Eltern und Familien irgendwie scheren, weil es gibt auch genauso gut die Familien, die mit Fußball nichts am Hut haben. Und ich glaube, diesem Kind wird es gut tun, weil die sowieso schon gehen, die sind ja auch nicht unser Thema.
Aber das ist halt wieder ein Aufwand mehr für mich als ehrenamtlicher F4-Trainer. Ich mache doch schon 16 Stunden die Woche.
Ja, aber mir geht es doch nicht darum, zusätzliche Trainingseinheiten zu gestalten als Trainer, sondern mal in der Woche ein Training, das ich sowieso mache, zu nutzen, um Bolzplatzspiele zu introducen.
Da gehe ich mit. Das ist
wir haben diese 4 Spiele und die könnt ihr auch eben, wenn ihr möchtet, hier auf dem Platz oder dort hinten auf dem Hartplatz oder wo auch immer, könnt ihr die spielen. Habt ihr Lust, dass wir das mal ausprobieren?
Ja.
Und jetzt lernen die das Spiel Lupf kennen. Ja, das kannten 3 und 13 nicht.
Habe ich verstanden.
Das ist der Gedanke. Also ich möchte nicht meine Zeit als Trainer zusätzlich einbringen müssen, damit die bewegt werden, sondern ihnen erstmal die Idee mitgeben, dass es da was gibt.
Okay, habe ich verstanden. Dann lass uns mal rüber switchen auf die Verheißungen und die Versprechungen, die sich Menschen machen, wenn sie sagen, oder die sie sich erhoffen, wenn sie sagen, oh, wir bringen den Bolzplatz jetzt auch ins Training, indem wir Funinho spielen oder indem wir 4 gegen 4, 5 gegen 5 spielen. Weil das ist ja in meinen Augen, wenn ich das so beobachte, auch jetzt immer noch und auch von mir früher überlege, also Bolzplatz ist ja nicht nur geil als Kind, sondern Bolzplatz ist ja auch ganz viel, wir spielen 10 gegen 10 auf dem Hartplatz, es gibt einen Ball und jeder ist irgendwie alle 3 Minuten mal dran, außer halt der Älteste, der durch alle durchdribbelt. Bolzplatz ist ja auch, ich krieg 12-0 auf den Sack. Bolzplatz ist ja auch, ich werde ständig gefoult und es gibt halt kein Regulativ als Trainer und als Schiedsrichter. Und es wird dann in vielen Maßen, wird es dann sehr, sehr romantisiert. Und dann wird gesagt, okay, wir machen jetzt auch Bolzplatz-Inhalte im Training. Sucht euch die Mannschaft selber aus. Oder teilt die Mannschaften selber ein. Und wenn es dann aber ist, dass eine Mannschaft irgendwie 10-0 verliert, gerade beim 3 gegen 3 von Inio auf dem einen Feld, dann wird doch wieder reguliert. Wie siehst du denn dieses Spannungsfeld zwischen das, was der Bolzplatz eigentlich ist, nämlich Anarchie, ein Stück weit, so lange bis ein Kind keinen Bock mehr hat und den Ball mit nach Hause nimmt, und das, was wir im Training irgendwie übertragen möchten da rein oder uns davon erhoffen?
Ja, da bin ich schon bei dir, dass die Argumentation auch in den letzten Jahren in der Diskussion um das Thema Bolzplatz, glaube ich, einfach an vielen Stellen überspannt wurde. Wir müssen den Bolzplatz ins Fußballtraining holen. Das ist ja schon ein, also in sich ist, funktioniert es ja schon nicht. Also das freie, selbstorganisierte Spielen in einen Rahmen, der organisiert wird, zu stecken. Also das ist ja irgendwie an sich ein Trugschluss, dem man da unterliegt, zu sagen, jetzt machen wir Bolzplatz, weil die Kinder sich hier genauso verhalten, wie sie es auf dem Bolzplatz ohne Erwachsene tun würden. Das, was du beschreibst. Und das gibt es nicht. Jetzt gibt es da, glaube ich, trainingsmethodisch einen guten Übertrag, der eigentlich damit gemeint ist. Nämlich, wenn man sagt, wir denken an Bolzplatz, dann denken wir an Spielen erstmal. Das finde ich persönlich gut. Und oft, und wie du sagst, ist es aber in der Realität ja eigentlich nicht immer so gewesen auf dem Bolzplatz, oft ist damit aber auch ein Spiel in kleinen Spielformen vorgesehen. Und da sage ich, okay, wenn die Argumentation dazu führt, dass ein Trainer jetzt mehr 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 im Training spielt, anstatt das 8 gegen 8 mit Taktik, dann bin ich da erstmal positiv gestimmt, dass die Idee, den Bolzplatz ins Training zu übertragen, etwas Positives hat. Nur habe ich auch schon Argumentationen gesehen, wo das dann also umgedreht oder verdreht wird, nämlich der Bolzplatz hat technisch hervorragende Spieler ausgebildet, die gehen nicht mehr auf den Bolzplatz, jetzt müssen wir explizit Technik machen und Technik bolzen, also Techniken einschleifen, weil die nicht mehr auf den Bolzplatz gehen. Und das ist, da wird's gefährlich, weil da machen wir auf einmal irgendwie, basteln uns die Welt, also so Pippi Langstrumpf, machen wir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich sage, ja gut, jetzt lernen die das nicht mehr hier, jetzt lernen sie es aber an der Slalomstange und im Slalom selbst. Und das macht mich fast schon wütend, wenn ich dann so eine Argumentationskette sehe und sage, Junge, was ist mit dir eigentlich kaputt? Also wie kannst du dir selber glauben, in der Argumentation ein Kind, das frei spielt und hat sich herausragend auch technisch entwickelt, spielt nicht mehr frei, jetzt kompensieren wir das natürlich nicht durch freies Spiel, also dem, was es ursprünglich besser gemacht hat, sondern durch was komplett anderes. Und das geht nicht in meinen Schädel. Also wie sowas dann zustande kommt. Ja. Ich glaube, wir überhöhen die Rolle, die wir dann als Trainer haben, an der Stelle. Und das ist aber genau das, glaube ich, was dein Bruder jetzt ja auch erlebt. Er ist jetzt in dieser Trainerrolle. Er muss den Kindern ja jetzt was beibringen. Und ich glaube, da kommt ganz viel her von der gut gemeinten, aber am Kind komplett vorbei gerichteten Trainingsmethodik oder Trainingsinhalten.
Ich merke das ja auch bei mir in meiner jetzigen Trainerrolle, dass man sehr, sehr schnell
Erwachsene, muss man dazu sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob es jeder Hörer weiß, aber ich finde, das ist...
Ich habe gestern auch wieder gesagt, weil sie mich gefragt haben, und was ist so der größte Unterschied? Habe ich gesagt, Leute, nach dem zweiten Training bin ich zu meinen Mitarbeitern bei Advanced Football gegangen und gesagt, ihr macht genau die machen genau die gleichen Fehler wie die U11 und wie die U9, die ich sonst immer trainiere. Es ist halt alles ein bisschen schneller und ein bisschen lauter, aber sonst ist es genau das Gleiche und so ist auch die Trainerrolle in meinen Augen. Also,
ich finde, du hast es schön beschrieben, mit, das sind wir Jugendspieler oft zu viel Testosteron.
Ja, und das ist, deshalb, ich glaube, das ändert sich nicht. Ich glaube, das ist einfach auch natürlich, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, einfach auch zum Selbstschutz für mich als Trainer. Ich muss ja schon irgendwie für mich selbst eine Wirksamkeit mir vorgaukeln, sonst würde ich den ganzen Aufwand ja nicht betreiben. Und es ist halt einfach, wenn ich mir da inhaltliche Gedanken mache und dann filter ich 10 Minuten Abschlussspiel und sehe eine Aktion, wo genau das passiert, was wir trainiert haben vor 8 Wochen. Und dann sage ich, oh geil, jetzt haben sie es verstanden, dass die anderen 9 Minuten das nicht passiert ist. Das kann ich dann ausblenden.
Gibt es da nicht diese Aussage von Arsène Wenger, der auch gesagt hat, als Kind solltest du lieber keinen Trainer haben als einen schlechten?
Ja.
Und das trifft, also ich war am Dienstag, also jetzt, je nachdem, wann die Folge jetzt rauskommt, also heute ist Freitag, von 3 Tagen oder 4 Tagen, habe ich ein Training geschaut, weil wir bei einem Griechen essen waren und das ist eine Sportgaststätte quasi und du hast direkt Blick auf den Kunstrasenplatz nebendran und hat eine, ich vermute, D-Jugend trainiert. Ich war mit meiner Frau da und sie kennt, glaube ich, auch, weil ja, sie zu Hause mit Inhalten konfrontiert ist, unfreiwilligermaßen, kennt sie so unsere Gedanken zum Thema Training. Und dann habe ich sie gefragt, was würdest du zu dem Training, was da hinten jetzt ist, was würdest du dazu sagen? Und es waren so 14, 15 Spieler rechts und links an die Tore verteilt und 2 im Tor. Und dann hat sie sich so 20 Sekunden angeguckt und hat gemeint, die stehen ja ganz schön viel. Und das ist was, das ich immer wieder sage, so ein gutes oder eher andersrum, ein schlechtes Training erkennst du halt daran, wie viele Kinder sich gleichzeitig bewegen. Und wenn es halt von 16 Kids 2 sind, die eine Aufgabe haben, dann ist es vermutlich eine schlechte Form. Weiß nicht, ob das Training schlecht ist, aber diese Form ist zumindest mal nicht geeignet. Und das ist, finde ich, der krasse Unterschied eben, weil Trainer anfangen zu trainieren. Also sie müssen jetzt da irgendwelche Inhalte platzieren bei den Kids, genau aus diesem Druck, der vielleicht aus sich heraus entsteht. Und auf einmal machen wir Übungen, die diese ganze Bewegungszeit, von der wir überzeugt sind, dass es die Kinder besser macht, weil es die Kinder früher besser gemacht hat, töten. Und deswegen gehe ich da insoweit mit bei dieser Aussage von Arsène Wenger. Ja, es wäre wahrscheinlich besser, wenn viele Trainingseinheiten, die man so sieht, von einer komplett unwissenden Mama oder von einem komplett unwissenden Papa organisiert werden würde, indem man dem sagt, stell bitte einfach nur so viele Tore auf, dass die Mannschaften, die da gegeneinander spielen, nicht größer gleich 3 sind. Und dieses Training für die Entwicklung der Kids und für die Motivation der Kids wäre wahrscheinlich um einiges besser, als das man sonst so sieht.
Gehe ich mit. Lass uns das Thema mal so zusammenfassen beziehungsweise zum Abschluss bringen. Nenn du mal 2 Punkte rund um das Thema Bolzplatz, die du quasi dem Trainer, der das jetzt hier hört, mitgeben würdest. Und ich nenne 2 Punkte. Ich fange an mit dem ersten Punkt.
Ja.
Und zwar Experiment, was ich letzt auch mal gemacht habe, mit einer Kindergruppe. Trainingsbeginn. Und es gibt aber keinen offiziellen Trainingsbeginn, sondern ich baue halt irgendwie ein bisschen was auf, dass da, so wie du sagst, ein paar Tore rumstehen. Und dann 40 Minuten lang, ohne dass ich quasi eine offizielle Begrüßung gemacht habe, sondern so wie es halt ist in der F-Jugend, manche kommen ja 20 Minuten vorher, manche kommen 5 Minuten danach, einfach die Kinder, also den Kindern quasi die Möglichkeit geben, dass sie sich einen Ball schnappen können und da aufs Tor schießen können, so wie es halt ganz oft ist vor dem Training. Und das einfach 40, 45 Minuten lang beobachten und einfach mal machen lassen. Also nicht ein, okay, jetzt ist 17 Uhr, kommt mal alle zusammen und dann, und jetzt beschäftigt euch selber, sondern diesen Trainingsstart quasi komplett variabel zu machen und einfach mal beobachten, was denn jetzt gerade passiert auf diesem Platz. Also welche Kinder spielen 1 gegen 1 automatisch vielleicht nach einer Viertelstunde, welche sitzen ein bisschen rum, welche schießen aufs Tor. Weil ich glaube, das, weil wir es ja vorhin vom Romantisieren hatten beim Bolzplatz, das ist ja auch Teil des Bolzplatzes, dieses ich spiele halt nicht die ganze Zeit, sondern ich hänge ja auch mit meinen Kumpels auf dem Ball sitzend ab und trinke 2 Liter Eistee. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Und wenn wir es davon haben, dass wir Kinder quasi immer dazu bringen möchten, noch mehr Fußball zu spielen in ihrer Freizeit, dann ist das, glaube ich, auch ein Teil, den wir dazu beitragen können. Deshalb Experiment, 40 Minuten lang bei eurem nächsten FED-Jugendtraining. Keinen offiziellen Start, sondern alles so vorbereiten, dass ein paar Tore rumstehen. Von mir aus noch ein Rebounder und 20 Bälle. Und dann einfach mal machen lassen, beobachten und eure Schlüsse draus ziehen. Das war mein erster Punkt zum Thema Bolzplatz.
Mhm. Deiner? Mein erster Punkt, habe ich vorhin kurz schon angedeutet, wäre das Thema Bolzplatz vorstellen. Und da vielleicht allen Beteiligten. Also ich muss mir vielleicht einmal wirklich ein Training opfern sozusagen, um den Kids und auch den Eltern zu sagen, unter welchen Bedingungen kann hier frei gespielt werden? Also wann ist hier das Tor aufgeschlossen? Wann ist jemand auf dem Platz? Haben wir vielleicht sogar Betreuungszeiten seitens des Vereins? Wenn ich das alles nicht machen kann, weil das komplett quasi außerhalb meines Aufgabenfeldes liegt oder meiner Verantwortung, dann wäre aber so das Thema, okay, ich stelle zumindest in einem Training mal 3 oder 4 Bolzplatzspiele vor, die ich selber früher gemacht habe. Und die haben wir ja früher deswegen gespielt, weil sie Bock gemacht haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es den Kindern, oder wir wissen, dass es den Kindern heutzutage auch Spaß macht. Und deswegen ist für mich das Thema vorstellen, unter welchen Möglichkeiten sie überhaupt frei auf den Bolzplatz gehen können und was sie dort tun können, als ganz wichtiger Punkt.
Mein zweiter Punkt ist, bewusst richtig, richtig unfaire Teams machen. Im Sinne von 5 Spielen gegen 3, die alle 5 oder 4 Großen spielen gegen alle 5, 4 Kleinen. Und nicht der Klassiker, die 5 Leistungsstärksten automatisch, sondern einfach, wenn ein Spiel mal sehr, sehr unfair ist, das auch durchlaufen zu lassen. Ich hatte gestern auch Training und bei uns geht es die ganze Saison über um 3 Punkte. Also wenn du das Abschlussspiel gewinnst mit deiner Mannschaft, egal ob Turnierform oder großes Abschlussspiel, kriegst du 3 Punkte, dann gibt es einen Spieler, der quasi eine Excel pflegt. Und dann im Laufe der Saison sammelt sich das eben an. Und die eine Mannschaft hat die anderen halt gestern 10-0 weggehauen. Ich habe den einmal noch die Möglichkeit gegeben, tatsächlich double or nothing. Also ich habe gesagt, pass auf, wir streichen jetzt auf 1-0 für euch. Wenn ihr das auch gewinnt, dann kriegt ihr 6 Punkte anstatt 3. Wollten sie nicht machen. Was ich nicht verstanden habe, also wenn du den Gegner schon 10-0 wegschießt, dann kann es eigentlich auch egal. Und es gehört auch dazu, so diese Erfahrung. Ich glaube, die gehört auch bei Kindern dazu, die gehört auch im Training dazu. Geht nicht darum, dass man das immer forciert, aber würde ich einfach mal laufen lassen. Das wäre meine zweite Bolzplatz. Weil die Straße ist hart und brutal.
Okay. Um die Folge nicht zu sprengen, gehe ich darauf mal nicht ein, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da Einwendungen dazu gibt, die es kritisch sehen. Mein zweiter Punkt wäre, dem Bolzplatz zu vertrauen. Das bedarf vielleicht kurzer Erklärung. Das ist genau das, was wir hatten, also dass wir nicht den falschen Annahmen dann unterliegen oder Hypothesen unterliegen, dass wir sagen, okay, die Kinder gehen nicht mehr raus, ich mache jetzt was ganz anderes, um das zu kompensieren. Ich glaube, wenn man so ganz ehrlich zu sich selber wäre und so auf sein Training gucken würde, würde man womöglich deutlich mehr in diesem freien organisierten, anders geht's nicht, Spielform gestalten, als man es bisher tut. Das ist auch der Klassiker auf unseren Fortbildungen, dass wir sagen, die Kinder heutzutage in einer normalen Trainingseinheit werden ja mit dem Abschlussspiel erpresst. Benehmt euch, macht es ordentlich, holt schnell die Tore. Ich ziehe das alles von der Zeit im Abschlussspiel ab. Also das wichtigste Element im Training und der einzige Grund, warum viele von denen kommen, das wird zum Druckmittel gemacht, anstatt zum Kern. Also anstatt, dass ich denen davon so viel gebe, dass es ihnen zum Hals raussteckt und sie eigentlich fragen, ey Trainer, wann können wir eigentlich eine Übung machen? Sind wir auf der komplett anderen Wellenlänge, dass wir halt sagen, wir quälen die durch den anderen Scheiß und sie fragen sofort, wann können wir denn spielen? Ja, jetzt noch nicht. Ja, jetzt noch nicht. Ja, noch zwei Übungen. Und jetzt noch, machen wir das noch. Und jetzt könnt ihr noch 9 Minuten spielen, weil ihr habt euch vorhin schlecht benommen. Eigentlich finde ich das verrückt. Und deswegen zu sagen, ey, wenn ich ein Trainer bin oder eine Trainerin, die dem Bolzplatz vertraut, weil ich sage, ey, es würde helfen, wenn die Kinder öfter draufgehen würden, dann das auch mehr Einzug und dem mehr Raum im Training geben zu lassen und sich selber zurückzunehmen in seiner Rolle als Lehrer und Guru, der jetzt den Kindern das Fußballspielen beibringt. Weil diese Rolle habe ich definitiv nicht.
Sehr gut.
Let's call it a day, Josh.
Call it a day. Gibt sicherlich einige Rückmeldungen. Wir greifen es doch mal auf. Wenn ihr jetzt Lust habt, ein bisschen, ganz kleines bisschen Bolzplatz bei euch ins Training zu bringen, wir haben die Action-Game-Karten bei uns im Shop. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil ich sie mittlerweile regelmäßig auch bei mir nutze in unterschiedlichen Situationen. Die machen einfach Bock. Man muss sich ein bisschen mit denen auseinandersetzen, man muss seine Lieblinge rausfinden, aber es ist einfach Abwechslung. Und wenn es nur für 10 Minuten ist, schaut, dass ihr das anwendet. Und wie gesagt, die Action-Game-Karten gibt es im Shop. Einfach mal angucken, gibt es auch ein tolles Erklärungsvideo von Marian, wie er das alles aufarbeitet. Sakko, vielen Dank. Denkt bitte dran, 5 Sterne hier bei Spotify, Kommentar bei Apple Podcast und bei den anderen Anbietern, weiß ich es gar nicht. Und wenn ihr jetzt ein paar Eltern oder ein paar Trainer bei euch im Verein habt, wo das Thema oder irgendein anderes Thema, das euch da gefallen hat, die letzten Wochen anspricht, dann teilt es doch gerne. Hilft uns weiter, dass mehr Leute sich über den Kinder- und Jugendfußball Gedanken macht und den Eltern und Spielern und Trainern hilft es auch weiter. Bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Tschüss.